Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur jetzigen Sendung aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es ist uns ein großes Vorrecht, das Wort Gottes in dieser bewegten Zeit ausstrahlen zu dürfen. Heute wird Marcel Malgo zu Ihnen sprechen, doch vorher hören Sie die Schriftlesung sowie ein Gemeindelied. Möge der Herr Sie ganz reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Vertrauen in einen allmächtigen Gott in Angst. Dieses Thema steht heute im Mittelpunkt und wir wollen uns erheben. Und ich lese dazu aus Jesaja 46, ab Vers 4. Ja, ich will euch tragen bis ins Alter und bis ihr grau werdet. Ich will es tun. Ich will heben und tragen und erretten. Nach wem bildet und wem vergleicht ihr mich denn? Gegen wen messet ihr mich, denn ich gleich sein solle? Vers 9. Gedenke des Vorigen von alters her, denn ich bin Gott und keiner mehr. Ein Gott, desgleichen nirgends ist. Der ich verkündige zuvor, was hernach kommen soll, und vorlängst ehe denn es geschieht, und sage, mein Anschlag besteht, und ich tue alles, was mir gefällt. Ich rufe einen Adler vom Aufgang, und einen Mann, der meinen Anschlag tue, aus fernen Lande. Was ich sage, das lasse ich kommen. Was ich denke, das tue ich auch. Höret mir zu, ihr von stolzem Herzen, die ihr ferne seid von der Gerechtigkeit. Ich habe meine Gerechtigkeit nahe gebracht. Sie ist nicht ferne, und mein Heil säumt nicht.
Unser Thema heute, Vertrauen in einen allmächtigen Gott in Angst. Was ist Angst? Da könnte jeder eine ganz private, subjektive Antwort geben. Was ist deine Angst? Was ist meine Angst? Lasst es mich allgemein sagen. Angst ist ein Gefühl, das den Menschen sozusagen von seiner Geburt bis zu seinem Tod in ganz bestimmten Lebenslagen aufsucht. Ein Begleiter. Angst ist eine der stärksten Geißeln der Menschheit. Angst ist eine Empfindung, die sowohl den König als auch den Bettler im gleichen Maße überkommen kann. Da ist kein Unterschied. Angst ist eine Regung, die man zwar unterdrücken, aber nicht ausschalten kann. Deshalb ist Angst auch etwas, dem man als natürlicher Mensch nicht ausweichen oder gar entlaufen kann. Natürlich gab es immer schon charakterstarke Menschen, die in eisener Willensstärke und Entschlusskraft der Angst trotzten. Aber trotzdem, die Angst blieb immer wieder Sieger. Ich möchte jetzt einige Fragen stellen und die kurz beantworten. Was sagt die Bibel ganz allgemein über Angst? Ganz allgemein. Einige Aussagen. Zum Beispiel sagt die Bibel, dass Angst etwas ist, was sichtbar ist. Man sieht es. Man kann es sehen, manchmal, auf den Gesichtern der Menschen. Denkt einmal an die Brüder von Josef. In 1. Mose 42, Vers 21, als sie sich im Palast des Josef befanden, sie wussten sich keinen Rat mehr. Sie wussten ja nicht, dass es Josef, der vor uns steht. Und da haben sie etwas gesagt. Da heißt es, Vers 21, 1. Mose 42, das haben wir an unseren Bruder verschuldet, denn wir sahen die Angst seiner Seele, als er uns anflehte, und wir wollten ihn nicht erhören. Wir sahen die Angst seiner Seele. Angst, so sagt die Bibel auch, lähmt nicht nur die Zunge, sondern bringt sie auch zum Reden. In Hiob 7, Vers 11 hören wir Hiob sagen, darum will auch ich meine Munde nicht wehren. Ich will reden in der Angst meines Herzens. Angst, so sagt die Bibel, ist auch das Mittel, wodurch sogar selbstgerechte, Gottlose in Verwirrung gebracht werden können. Hiob 18, Vers 11, da sagt Bildad über den Gottlosen, um und um schreckt ihn jähe Angst, dass er nicht weiß, wo er hinaus soll. Angst, so sagt die Schrift uns auch, ist stärker als der größte Wohlstand. Das teilt uns Zophar mit, auch im Buche Hiob. Hiob 20, Vers 22. Wenn er, der Gottlose, auch die Fülle und genug hat, wird ihm doch Angst werden. Das sind negative Beispiele, aber es gibt auch so wunderbare positive Beispiele. Zum Beispiel ist das Wort Gottes immer stärker als Angst. Das lehrt uns David. David sagt im Psalm 119, Vers 143, Angst und Not haben mich getroffen. Ich aber habe Freude an deinen Geboten. Menge Übersetzung sagt, dennoch habe ich Freude an deinen Geboten. Angst ist zwar da, aber die Freude am Wort Gottes ist größer. Wieder ein negatives Beispiel. Angst bewirkt Finsternis. Als Jesaja ein Strafgericht über Israel aussprechen musste, da sagte er über die Folgen dieses Strafgerichtes, wenn man dann das Land ansehen wird, siehe, so ist es finster vor Angst. Und das Licht scheint nicht mehr über ihnen. Jesaja 5, Vers 30. Und in Jesaja 8, Vers 22 muss Jesaja über das abgefallene Volk Israel sagen, sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern. Dennoch, und jetzt kommt wieder das Positive, dennoch ist Angst nicht stärker als die Macht Gottes. Psalm 138, Vers 7. Wenn ich mitten in der Angst wandle, dann erquickst du mich und reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten. Nehmt das bitte zur Kenntnis. Wenn ich mitten in der Angst wandle, wenn alles sich wider mich setzt, dann erquickst du mich. Das ist die Macht Gottes. Jesaja hat das auch gesagt. Jesaja 8, Vers 23. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Und Paulus bestätigt das im Neuen Testament. Er sagt es so, Römer 8, Vers 35 und dann 38 bis 39. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße, Gefahr oder Schwert? Und dann sagt er, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also Angst ist zwar eine Macht, aber Gottes Macht ist größer. Eine wichtige Frage jetzt. Was sagte Jesus Christus über die Angst? Was sagte er über die Angst? Das ist sehr wichtig. Sehr aufschlussreich. Jesus hat nämlich nicht behauptet, dass es hier in dieser Welt keine Angst gibt. Das wird ja manchmal gesagt. Das ist auch so eine, wie soll man sagen, eine Irrlehre, die oft verkündigt wird, ja. Wenn du Christ bist, dann hast du nie mehr Angst, dann hast du nie mehr Anfechtung und dann hast du nie mehr innere Beklemmung. Das singen sogar die Kinder oft in dem Lied, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Was sagt Jesus Christus über Angst? Er sagt nicht, es gibt sie nicht, sondern er bestätigt ganz klar, in der Welt habt ihr Angst. Ja? Johannes 16, Vers 33, den ersten Teil. In der Welt habt ihr Angst. Aber damit ist dieses Wort natürlich nicht zu Ende. Ja? Denn hier kommt ein großes Aber. Ein Aber, das er hinzufügt. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Also, in der Welt habt ihr zwar Angst, sagt Jesus. Das ist Satans Reich. Hier herrscht Satan. Aber mein Sieg über diese Welt darf auch immer wieder euer Sieg sein. Ihr müsst den Sieg euch aber immer wieder aneignen. Ihr habt die Möglichkeit bekommen, die Angst zu überwinden. Das ist seine kurze, prägnante Aussage über Angst. In der Welt habt ihr Angst. Seid nüchtern. Es ist so. Aber ich habe die Welt überwunden. Eine nächste Frage. Wer war der erste Mensch, der es mit der Angst zu tun bekam? Das wissen wir alle. Adam. Direkt nach dem Sündenfall. Stellt euch einmal vor. Hier erkennen wir das Entsetzliche der Angst. Adam hat nicht gewusst, was Angst ist. Adam hat dieses Gefühl nie gekannt. Auch Eva nicht. Die wusste nicht, was Angst ist. Die wusste nicht, was eine innere Beklemmung sein kann. Aber unmittelbar nach dem Sündenfall, nachdem sie diesen Apfel gegessen hatten, da heißt es in 1. Mose 3, Vers 9 bis 10, und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich. Ich hatte Angst. Ganz etwas Schlimmes. Wenn man sich das vorstellt, Gott, ihr Schöpfer, mit dem sie eins waren, er hatte sie gemacht. Und die haben sich gefreut, wenn er kam. Und nun kam er. Und das war das erste Mal, dass Adam Angst spürte. Und jetzt komme ich zu der wichtigsten Frage. Welcher Mensch hier auf Erden hat die tiefsten, die schlimmsten Abgründe der Angst durchkosten müssen, die es je gegeben hat? Welcher Mensch? Der Mensch Jesus Christus. Wo? In Gethsemane. Und hier kommt schon das Evangelium. Hier kommt das Evangelium. Jesus Christus ist uns in allem vorgegangen. Und Jesus Christus hat eine Angst durchlitten, von der wir überhaupt nichts ahnen. Wir wissen nicht, was das ist. Hat er durchlitten. Also wenn es uns ganz Angst ist, wenn wir beklemmt sind, wenn wir nicht mehr ein und aus wissen, kannst du auf Jesus blicken und sagen, Herr, deine Angst war noch viel schlimmer. Jetzt möchten wir kurz bei dieser abgrundtiefen Angst unseres Herrn bleiben, um daraus eine Botschaft des Segens und der Freude zu empfangen. Über diese Angst unseres Herrn lesen wir bereits im Alten Testament, im Psalm 22, im prophetischen Psalm des leidenden Heilandes. Psalm 22, ein prophetischer Psalm. Dort heißt es in den Versen 12 bis 16 so ergreifend: Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe. Das ist die Angst des Lammes Gottes. Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben. Mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leibe wie schmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Wissen Sie, wenn hier steht, du legst mich in des Todes Staub, dann erinnert das unter anderem auch an den Ruf des Herrn am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Du legst mich in des Todes Staub. Aber diese Worte erinnern auch und vielleicht noch viel mehr an die grenzenlose, abgrundtiefe Angst, die Jesus Christus in Gethsemane durchgekostet hat. Tja, was war das für eine Angst? Lukas 22, Vers 44, die bekannte Aussage, was sich in Gethsemane abgespielt hat. Und er, Jesus, rang mit dem Tode und betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Wo geschah das? Eben in Gethsemane. Wo rang er mit dem Tode? In Gethsemane. Er rang nicht am Kreuz mit dem Tode, nein. Er rang in Gethsemane mit dem Tode. Wo betete er heftig? In Gethsemane. Tatsächlich, und ich muss das einfach jetzt kurz erwähnen, bevor wir weitergehen. Tatsächlich, in Gethsemane war Jesus Christus am Sterben. Dort befand er sich in entsetzlichen, unheimlichen Todesnöten. In Gethsemane, bedenkt das, war Jesus Christus drauf und dran, diese Welt zu verlassen. Widerwillig, er wollte das nicht. Das besagen doch die Worte, er rang mit dem Tode. Ja, warum denn? Warum? Warum befand er sich in Todesnöten? Weil Satan im Begriff stand, Jesus Christus in Gethsemane vor dem Kreuze zu töten. Satan, der König und Herrscher dieser Welt, hat immer schon gekämpft um sein Reich. Und er wusste ganz genau, als Jesus in Gethsemane war, das ist die letzte Station. Wenn er durch Gethsemane kommt und er erreicht das Kreuz, dann hat er eine Menschheit erlöst. Also ist er in Gethsemane mit allen Kräften, die er hatte, auf das Lamm Gottes niedergekommen und hat versucht, ihn dort zu töten. Und deshalb war Jesus, er war am Sterben, er war am Sterben. Er rang mit dem Tode. Und wissen Sie, dieses Sterben, das hat in Jesus eine Angst, eine Todesangst bewirkt, so sehr, dass er eben in diese Agonie kam, über die wir hier schon oft geredet haben. Und deshalb hat Jesus Christus die größte Angst durchlitten, die je ein Mensch durchleiden musste. Bitte, er hat das als Mensch durchlitten, nicht als Gott. Denn wenn er in Gethsemane gewesen wäre als Sohn Gottes, dann hätte er Legionen Engel gerufen und Satan wäre in einem Male weg. Er ist als Mensch durch eine bodenlose Angst gegangen. Welch ein Unfug, ich muss das ganz kurz sagen, welch ein Unfug. Eine Unwahrheit, eine Eheverletzung. Wenn man oft sagt, Jesus Christus hatte Angst vor dem Kreuz, das ist doch ein Unsinn. Er hatte Angst vor dem Sterben, aber vor dem Sterben in Gethsemane. Das geschah in Gethsemane. Er hatte keine Angst vor dem Kreuz. Jesus Christus hat selber ganz klar gesagt, Johannes 10, Vers 17 bis 18, darum liebt mich mein Vater. Warum? Weil ich mein Leben lasse, freiwillig, dass ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir. Sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen. Ich habe Macht, es wiederzunehmen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Er wollte in Gethsemane nicht sterben. Aber er war dort im Sterben. Und das hat Jesus Christus derart beängstigt. Derart beängstigt. Dass er eben in diese Agonie geriet, schwitzte Blut. Ein Mensch schwitzt dann Blut, wenn er sich in äußerster Todesnot, in schlimmster Todesangst befindet. Man könnte sagen, wenn er schon fast nicht mehr unter der lebenden Welt. Meine Brüder und Schwestern, Jesus Christus, das müssen wir bedenken, hat die tiefsten Tiefen der Angst durchlitten. Er selbst hat in schlimmster Art und Weise erfahren müssen, was es bedeutet, in Angst zu verkehren. Das sollte euch trösten. Ich weiß, hier sitzen Menschen auch heute Morgen, die haben ihre Ängste, die haben ihre Befürchtungen. Wer weiß, was morgen kommt? Du weißt vielleicht, was morgen kommt. Du hast Angst, nicht wahr? Jesus Christus ist uns darin vorgegangen. Er hat eine Angst durchlitten, von der wir keine Ahnung haben. Darin ist er uns vorgegangen. Jesus Christus hat durchgekostet, was es bedeutet, buchstäblich vor Angst zu zergehen. Tja, was lesen wir jetzt weiter in der Schrift über diese seine Angst? Und jetzt kommt eben der Weg. Wie kann ich meine Ängste überwinden? Unser Thema lautet ja Vertrauen in einen allmächtigen Gott in Angst. Ja, wie mache ich das denn? Ja, wie hat Jesus es getan? Wissen Sie, da steht etwas Wunderbares in der Bibel geschrieben über die Tatsache, wie Jesus Christus durch diese schreckliche Angst hindurchgekommen ist. Wie? Wie ist er hindurchgekommen? Ja, Jesus zeigt uns, was es bedeutet, Vertrauen zu haben in einen allmächtigen Gott in Angst. Also, was steht weiter über die Angst unseres Herrn im Wort Gottes geschrieben? Hebräer 5, Vers 7. Jetzt zitiere ich hier die deutsche Hermann-Menge-Übersetzung. Wenn Sie die Luther haben oder Schlachter oder Elbefelder, das stimmt auch, aber die Handschriften manchmal, die sind etwas unterschiedlich. Oder man kann auch bestimmte Ausdrücke verschiedenartig übersetzen. Und ich lese jetzt hier einmal Hebräer 5, Vers 7 in der Hermann-Menge-Übersetzung. Das ist sehr aufschlussreich, das müssen wir jetzt zu Herzen nehmen. Da heißt es, Jesus, ja? Er hat in den Tagen seines Fleisches Gebete und flehentliche Bitten mit lautem Schreien und Tränen vor den gebracht, der ihn vom Tode zu erretten vermochte, und hat auch Erhörung gefunden aus seiner Angst. Hier wird geredet über Gethsemane, ja? Hier wird geredet über Gethsemane. Er hat in den Tagen seines Fleisches Gebete und flehentliche Bitten mit lautem Schreien und Tränen vor den gebracht, der ihn vom Tode zu erretten vermochte, und hat Erhörung gefunden aus seiner Angst. Und wahrscheinlich, was wird hier gesagt? Dass Jesus Christus, als er in dieser unendlich großen Angst war, die größte, die ein Mensch je erlitten hat, diese Angst überwinden konnte, indem er einem allmächtigen Gott vertraute. Aber wie? Wie vertraute er in dieser Angst seinem Vater im Himmel, indem er betete? Ich lese nochmals den Text. Er hat in den Tagen seines Fleisches Gebete und flehentliche Bitten mit lautem Schreien und Tränen vor den gebracht, der ihn vom Tode zu erretten vermochte, und hat Erhörung gefunden aus seiner Angst. Hier haben wir zwei wichtige Tatsachen, das müssen wir uns merken. Erstens, er vertraute in seiner grenzenlosen Angst einem allmächtigen Gott. Und zweitens, er vertraute diesem allmächtigen Gott, indem er betete. Ich muss Ihnen was sagen, die Botschaft, die ich Ihnen heute bringen darf, ist überhaupt nichts Neues. Es ist etwas, was wir alle wissen. Aber etwas, was wir vielleicht ganz neu zur Kenntnis nehmen müssen und annehmen müssen und anwenden müssen. Jesus Christus vertraute in seiner Angst einem allmächtigen Gott, indem er betete. Und ist er uns da nicht das Vorbild für uns, damit wir heute erfassen und neu erfassen, was es bedeutet, Vertrauen zu haben in einen allmächtigen Gott? Er ist uns ein Vorbild. Hebräer 2, Vers 18, das ist so wunderbar. Denn worin er selber gelitten hat, er ist durch diese Angst gegangen, nicht wahr? Worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Haben Sie Angst? Haben Sie Angst? Sitzen hier Geschwister, die in Angst verkehren? Jesus Christus ist, vor dass du in diese Not gekommen bist, ist er auch drin gewesen. Und er ist so tief drin gewesen, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Und indem er das durchgemacht hat, kann er uns helfen, die wir heute vielleicht in mancherlei Ängsten verkehren. Ja, Jesus Christus hat die tiefsten Tiefen der Angst durchlitten. Und deshalb ist er imstande, uns zu zeigen, wie man solche Angst überwindet. Oder, um es mit unserem Thema zu sagen, wie man vertraut in einen allmächtigen Gott in Angst. Also, wie vertraut man einem allmächtigen Gott in Angst? Indem man betet. Ja, noch mehr, indem man flehentlich betet. Und was das bedeutet, hat uns unser Herr klar gezeigt. Bedenkt es noch einmal. Jesus, sah keinen anderen Ausweg, als durch Bitten und Flehen aus seiner Angst herauszukommen. Meine Brüder und Schwestern, wie viel mehr werden wir, ich, du, wir alle, diesen Weg beschreiten müssen, um aus unseren Ängsten und Beklemmungen herauszukommen, die uns fast täglich überfallen. Nicht wahr? Es gibt so vieles, was auf einem einkommt. Jakobus, ein leiblicher Bruder des Herrn, unterstreicht das sehr, wenn er sagt in Jakobus 5, Vers 13, leidet jemand unter euch, der bete, ganz einfach, der bete. Leiden, das bringt immer gewisse Angst, gewisse Beklemmung mit sich. Was sagt Jakobus? Leidet jemand unter euch, der bete. Mit anderen Worten, fürchtet sich jemand, ängstet sich jemand, ja? Der bete. Ist das nicht ein überaus klares Wort? Frage, wollen wir nicht diese Wahrheit aus der Schrift neu beherzigen für unser Leben? Wollen wir nicht anfangen, bedingungslos einem allmächtigen Gott zu vertrauen, gerade wenn wir in Angst sind? Und wollen wir das nicht tun, indem wir anfangen zu beten? Was ist Vertrauen? Was ist das? Was ist Vertrauen? Wenn ich mich jemandem anvertraue, was mache ich? Ich öffne mein Herz. Ich sage es ihm. Ich sage ihm, was mich bedrückt. Ich vertraue mich ihm an. Was ist Vertrauen? Vertrauen ist Beten. Was ist Beten? Beten ist Vertrauen. Indem ich bete, vertraue ich einem allmächtigen Gott. Bevor wir jetzt auf die Frage eingehen, was das nun wirklich bedeutet, in Angst dem Herrn zu vertrauen, indem wir beten, würde ich noch kurz zeigen, dass auch David an diese Tatsache geglaubt hat. Der hat oftmals das angewendet. Der war ja so viel in Angst. Immer hat er sofort diesen Schlüssel benutzt. Zum Beispiel Psalm 4, Vers 2. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott, meine Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst. Oder Psalm 18, Vers 7. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Oder Psalm 32, Vers 6, da sagt er, deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Und Psalm 61, Vers 3, da sagt David so wunderbar, vom Ende der Erde rufe ich zu dir, denn mein Herz ist in Angst. Psalm 69, Vers 18, verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte, denn mir ist Angst. Psalm 118, Vers 5, da bezeugt er, in der Angst rief ich den Herrn an und er erhörte mich und tröstete mich. Sind das nicht wunderbare Zeugnisse? David glaubte daran. David glaubte, dass es in Angst nur eines gibt. Vollkommen einem allmächtigen Gott zu vertrauen, indem man betet. So, jetzt wollen wir auf die Frage eingehen, was es wirklich bedeutet, in Angst dem Herrn zu vertrauen, indem man betet. Ja, ich könnte jetzt hier Amen sagen und die Predigt ist fertig. Wir wissen jetzt, was es bedeutet, zu vertrauen in einem allmächtigen Gott in Angst, einfach indem wir beten. Aber ich denke, wir müssen das doch noch näher betrachten. Lasst uns noch einmal ganz kurz zurückkommen auf die Gebete von David. Da kommt einige Male der Ausdruck rufen vor. Rufen. Erhöre mich, wenn ich rufe. Als mir Angst war, rief ich. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir. In der Angst rief ich den Herrn an. Ich denke, dass hier schon einmal ein Schlüssel liegt, um wirklich von Ängsten befreit zu werden. Nämlich, dass es nicht nur darum geht, dass wir einfach beten, irgendwas sagen, sondern dass wir flehentlich beten, dass wir rufen. Und das ist was anderes. Das hat Jesus auch getan. Sehen Sie, wir lesen nicht über Jesus. Er hat in den Tagen seines Fleisches Gebete vor den gebracht, der ihn vom Tode zu erretten vermochte. Sondern was haben wir gelesen? Er hat in den Tagen seines Fleisches Gebete und flehentliches Bitten mit lautem Schreien und Tränen vor den gebracht, der ihn vom Tode zu erretten vermochte und hat Erhörung gefunden aus seiner Angst. Das ist schon etwas anders als nur einfach beten. Ja, wo liegt denn hier der Unterschied? Wir wollen das untersuchen. Was bedeutet das Rufen zum Herrn? Was bedeutet das? Tja, wenn wir noch einmal uns Davids Psalmen ansehen, erhöre mich, wenn ich rufe, als mir Angst war, rief ich, vom Ende der Erde rufe ich, in der Angst rief ich, dann würden wir sagen, das bedeutet nichts anderes, als dass ich Notschreie, Stoßgebete, Herzensergüsse zum Himmel sende. Und das war natürlich auch so, das war bei David so. Das waren Notschreie, Stoßgebete. Ich rufe zu dir, Herr. Ja, das hat er auch getan, das stimmt. Er hat, indem er diese Psalmen geschrieben hat, er hat zum Herrn gerufen. Das waren sozusagen Notschreie, aber gesamtbiblisch gesehen bedeutet der Ausdruck zum Herrn rufen noch viel, viel mehr. Um das zu erfassen, müssen wir uns jetzt ganz genau die Gebete unseres Herrn anschauen, die er in seiner Not, in seiner Angst zu seinem Vater sandte. Es sind ja seine Gebete, sein Vertrauen in einen allmächtigen Gott, das wir heute als Vorbild nehmen wollen, wenn es darum geht, einem allmächtigen Gott vertrauen zu dürfen in Angst. Wie hat der Herr das getan? Wie hat er gebetet? Ja? Ich möchte zuvor aber noch einmal Hebräer 5, Vers 7 lesen. Er hat in den Tagen seines Fleisches Gebete und flehentliche Bitten mit lautem Schreien und Tränen vor den gebracht, der ihn vom Tode zu erretten vermochte, und hat auch Erhörung gefunden aus seiner Angst. Ja, wenn man diese Worte jetzt wörtlich nimmt, also so wie man es hier sieht, ja, wie man es gelesen haben, dann muss man unweigerlich zur Überzeugung kommen, dass der Herr tatsächlich geschrien hat, dass er gerufen hat, dass er laut geweint hat. Wenn das so gewesen wäre, hätten die Jünger geschlafen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie weit die Jünger damals im Garten von Gethsemane von Jesus entfernt gewesen waren. Aber sie haben in jedem Fall nichts von seinem Gebet mitbekommen. Wenn jetzt der Herr mit lauter Stimme gerufen und geschrien hätte, wenn das wirklich geschehen wäre, wären sie vielleicht erwacht. Ja, hat er dann das nicht gemacht? Hat er dann nicht geschrien? Er steht doch hier. Er hat Gebete und flehentliches Bitten mit lautem Schreien und Tränen vor den gebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Ja, meine Brüder und Schwestern, wir dürfen ohne weiteres annehmen, dass unser Herr tatsächlich sehr intensiv gebetet hat. Und das können wir gar nicht in menschliche Worte kleiden. Und wir können uns da auch nicht hineinvertiefen. Wir wissen es nicht. Ich meine, was er dort durchgemacht hat, das ist sowieso etwas, was wir nicht erklären können schlussendlich. Und er hat wahrscheinlich wirklich sehr, sehr intensiv zu seinem Vater gebetet. Es steht ja in Lukas 22, Vers 44, er rang mit dem Tode und betete heftiger. Das ist ein Zeugnis davon, ja? Also, da hat sich tatsächlich einiges abgespielt in Gethsemane. Aber wenn wir jetzt ganz genau wissen wollen, was es bedeutet, wenn die Bibel sagt, dass unser Herr Gebete und flehentliche Bitten mit lautem Schreien und Tränen vor Gott gebracht hat. Ich meine, wenn wir einigermaßen das erfassen wollen, dann müssen wir uns jetzt die Mühe machen, diese Gebete zu lesen und zu studieren. Und da fällt uns etwas sehr Interessantes auf. Nämlich, außer dem Text, den ich jetzt schon zweimal gelesen habe, außer den Worten aus Lukas, er betete heftiger, wird in keinerlei anderen Worten gesagt, in allen Evangelien, dass der Herr bei diesen Beten irgendwie anfing zu rufen oder gar zu schreien. Es wird nicht gesagt. Jetzt lasst uns mal dieses Beten von Gethsemane anschauen. Wir finden es bei den Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas. Ich will jetzt heute auszugsweise die betreffenden Verse aus Matthäus und Markus lesen, weil wir da ganz klar sehen, was dieses Beten unseres Herrn bedeuten könnte. Lukas redet auch darüber, aber er beleuchtet eine etwas andere Seite dieses Geschehens. Ich lese jetzt aus Matthäus und Markus, ich lasse aber die Verse, wo die schlafenden Jünger erwähnt werden, lasse ich aus, weil sonst geht alles zu lange. Es geht uns jetzt nur um das Beten des Herrn als solches. Ja? Also, ich lese jetzt Matthäus 26, Vers 39 und dann Vers 42 und Vers 44. Matthäus 26, Vers 39, 42 und 44. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach, mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe in dein Wille. Und er ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Jetzt noch Markus 14, Vers 35 und 36 und dann Vers 39 und Vers 41. Markus 14, Vers 35 bis 36, Vers 39 und Vers 41, den ersten Teil. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge und sprach, aber mein Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte. Und er kam zum dritten Mal. Bis soweit diese Schriftstelle. Was fällt uns hier ganz besonders auf? Zwei Dinge. Oder wir könnten sogar sagen drei. Erstens, da komme ich nachher darauf zurück. Von Schreien, von Rufen ist nicht die Rede. Und wirklich, Sie können es nachschauen. Nur Lukas sagt in den betreffenden Versen, und er betete heftiger. Aber Markus und Matthäus, sie reden nicht darüber. Ja? Sie sagen nicht, dass er schrie, dass er weinte, dass er rief. Das ist das Erste. Das Zweite, sehr wichtig, was wir hier sehen, Jesus Christus betete dieses Gebet nicht nur einmal, sondern dreimal. Dreimal dasselbe Gebet. Ich habe es Ihnen gelesen. Ich fasse es noch einmal zusammen. Er betete. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete. Und er betete zum dritten Mal dieselben Worte. Merkt euch das. Und jetzt noch das Letzte, was hier sehr auffällt. Unser Herr betete dieses Gebet dreimal. Aber nicht ohne sich dabei vollkommen den Willen des Vaters auszuliefern. Ich fasse noch einmal zusammen. Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Welch ein tiefes Geheimnis ist da in diesen Worten verborgen. Also, lasst uns jetzt einmal über den ersten Punkt nachdenken. Das heißt, über den Punkt, wo wir gesehen haben, dass unser Herr sein Gebet nicht nur einmal, sondern dreimal sprach. Ich möchte versuchen, es direkt und unumwunden zu sagen. Wenn unser Text in Hebräer 5, Vers 7 sagt, dass unser Herr in den Tagen seines Fleisches Gebet und flehentliches Bitten mit lautem Schreien und Tränen dargebracht hat, dann geht es dabei in erster Linie nicht um die äußerliche Art und Weise dieses Gebetes, obwohl wir das so auffassen können. Denn es wird gesagt, mit flehentlichen Bitten, Schreien und Tränen. Dann geht es nämlich nicht um die Frage, ob der Herr bei seinen Beten wirklich laut und herzzerreißend gerufen hat oder nicht, sondern es geht um eine andere Sache, und das ist sehr wichtig, dass er dieses Gebet dreimal gebetet hat, dreimal dieselben Worte. Wir lesen ja gar nicht, dass er irgendwie geschrien hat oder gerufen hat, aber wir lesen, dass er dieselben Worte dreimal gesprochen hat. Und wissen Sie, ich glaube, dass das unter anderem, das Essentielle ist bei den Gebeten von Gethsemane. Er hat sein kurzes, eindrückliches Gebet dreimal gesprochen. Oder, jetzt sage ich es anders, er hat sein Gebet mit Ausdauer, mit Beharrlichkeit gebetet. Und das ist enorm wichtig. Wenn man bedenkt, Jesus Christus befand sich damals in größter Angst. Diese Angst trieb ihn ins Gebet. Aber dieses Gebet war nicht nur ein einmaliger, kurzer, intensiver Schrei zum Himmel, Vater, hilf mir! Nein, sondern er hat ganz konsequent, ganz bewusst dreimal dieselben Worte gebetet, dreimal dasselbe Gebet. Oh, das ist doch ein Bild von einem Gebetsleben, einem, man könnte fast sagen, organisierten Gebetsleben. Ein Gebetsleben, was mit Beharrlichkeit zu tun hat. Und wohlverstanden, dieses dreimalige Beten hat er ganz bewusst getan. Er hat nicht nur dreimal diesen Notschrei zum Himmel gesandt. Nein, er hat bewusst dreimal dasselbe gebetet. Matthäus 26, Vers 42, nach dem ersten Beten heißt es ganz klar, und zum zweiten Mal ging er hin und betete. Und nach dem zweiten Mal beten heißt es in Matthäus 26, Vers 44 ganz klar, und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal dieselben Worte. Meine Brüder und Schwestern, wenn wir das erfassen für unser persönliches Leben, dann geht ein Licht auf. Dann geht ein Licht auf. Jesus Christus war in äußerster Beklemmung und Angst. Und er kam aus dieser Angst, indem er einem allmächtigen Gott vertraute. Indem er betete, aber indem er beharrlich betete. Dreimal dasselbe. Wir alle, die wir hier sitzen, jeder von uns, wir haben es oft, der eine mehr, der andere weniger, mit Ängsten und Beklemmungen zu tun. Und je mehr sich diese Endzeit zuspitzt, in der wir leben, wie intensiver werden diese Angriffe, diese Gefühle. Was tun wir, wenn wir angefochten werden? Was tun wir im Moment, wenn da irgendeine Angst über uns kommt? Mag das jetzt sein, was es sein wolle? Ich will jetzt nicht da in Details gehen. Aber was tun wir im Moment, wenn so eine Angst kommt? Was? Dann senden wir doch im gleichen Moment einen leidenschaftlichen Ruf zum Himmel. Und das ist auch richtig. Und vielleicht noch einen. Und vielleicht noch einen. Aber sobald es uns einigermaßen wieder gut geht, wir fühlen uns einigermaßen in Ordnung, gehen wir über zur Tagesordnung. So sind wir doch. Das sieht man auch bei Kranken. In der Krankheit betet man. Man ruft zum Herrn. Man verspricht ihm allerlei. Und dann wird's besser. Und mit dem, dass man sich besser fühlt, flaut das schon ein bisschen ab, das Beten, das Rufen. Und wenn man sich wieder gut fühlt, fängt man wieder an, wie früher. Kein Wunder, dass wenn wir so mit Ängsten umgehen, dass so eine Angst oder Furcht oder was es ist, uns bald wieder ereilt. Und wir wieder in einem Loch sitzen. Meine Brüder und Schwestern, dieses dreimalige, bewusst durchgeführte Beten unseres Herrn zeigt uns ganz klar, dass wir, wenn wir wirklich die immer wiederkehrenden Ängste dieser Welt überwinden wollen, nicht nur ab und zu, gerade in der Hitze des Gefechts, ein Stoßgebet zum Himmel senden sollen, sondern wir müssen anfangen, ein beharrliches Gebetsleben zu führen. So können wir diesem angstmachenden Zeitgeist widerstehen und ihn überwinden. Epheser 6, Vers 12 sagt nicht umsonst, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen, Gewaltigen, mit Herren dieser Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit bösen Geistern unter dem Himmel. Das ist keine Kleinigkeit. Da muss man sich wappnen. Da muss man wissen, wie man da kämpfen muss und beten muss. Und da hilft nur eines. Ein beharrliches, konsequentes, immer wiederkehrendes Beten. Jesus hat dreimal, und damit ist er uns ein Zeugnis im Bild, hat dreimal dieselbe Sache vor seinem Vater gebracht. Wollen wir gegen die satanische Übermacht dieser Zeit kämpfen, müssen wir diesen Weg wählen. Wir müssen dazu kommen, ein beharrliches, regelmäßiges Gebetsleben zu führen, auf dass wir endlich Kinder Gottes werden, die gelernt haben, mit den Ängsten dieser Welt richtig umzugehen. Und das zeigt uns dieses dreimalige Beten des Herrn in Gethsemane. Wo verstanden? Wenn Hebräer 5, Vers 7 sagt, dass er Jesus Erhörung gefunden hat aus seiner Angst. Er hat Erhörung gefunden, das wird bezeugt. Dann geschah dies nach seinem bewussten dreimaligen Beten. Und wir werden nur dann Christen, die gelernt haben, mit den Ängsten dieser Welt umzugehen, wenn wir ein regelmäßig beharrliches Gebetsleben führen. Nun war da noch eine andere wichtige Sache beim Beten unseres Herrn. Und das ist mein letzter Punkt. Ich habe es schon erwähnt. Er hat nicht nur sein Gebet dreimal gebetet, sondern er hat sich dabei immer wieder vollkommen dem Willen seines Vaters ausgeliefert. Und das ist etwas ganz Besonderes. Ich muss es noch einmal lesen. Markus 14, Vers 35 und 36. Er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge, und sprach: Aber mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch vor mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Wir ahnen vielleicht nicht, wie wichtig das ist. Indem Jesus Christus nicht nur dreimal dieselben Worte betete, sondern sich dabei auch jedes Mal selbst immer wieder neu dem Willen des Vaters auslieferte, bewies er ein Vertrauen, wie es ein größeres gar nicht gab. Es war schon etwas Großes, dass er in seiner Todesangst sich dreimal aufmachte und dieselben Worte sprach. Aber dass er sich dabei sozusagen als Grundton seines Gebetes immer wieder neu auslieferte, war ein ganz besonderer Beweis seines Vertrauens zu seinem himmlischen Vater. Er wusste, ich darf beten, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Ich darf beten. Aber wenn mein Vater im Himmel es anders will, dann akzeptiere ich das und ich lege mich vollkommen in seine Hände und ich sage ihnen, meine Brüder und Schwestern, das ist vollkommenes Vertrauen in einen allmächtigen Gott. Und das müssen wir zu Herzen nehmen, denn wir gehen zu Gott, wir beten, wir rufen, wir bringen ihm unsere Angst. Und wir erwarten, dass er tut, was wir wollen. Herr, du musst mich daraus führen. Du musst mir da helfen. Bedenkt einmal, um was es ging hier im Falle bei unserem Herrn Jesus Christus. Es ging um etwas ganz, ganz Großes. Nämlich, ob er in Gethsemane sterben sollte. Der Teufel wollte das. Und damit hätte er die Menschheit nicht erlösen können. Oder ob er wie vorgesehen am Kreuz sterben sollte, wodurch er imstande war, den Fluch auf sich zu nehmen und die Menschheit zu erlösen. Um so eine große Sache ging es, so eine große Sache stand auf dem Spiel. Oh, in unserem Fall, wir würden doch sagen, Herr, verlange von deinem Vater, dass er dich da durchbringt. Es geht ja um alles oder nichts. Aber nein, du kannst diesen Kelch von mir nehmen, aber wenn du es anders willst, ich ergebe mich. Und das ist das Höchste an Vertrauen, was wir Jesus Christus bringen können. Er hat uns das gezeigt. Er hat damit die höchste Stufe des Glaubens erreicht. Er hat damit die höchste Stufe des Vertrauens erreicht gegenüber seinem Vater. Er drückte nicht seinen Willen durch, sondern er gab sich den Willen des Vaters. Und es ging um alles oder nichts. Und wir, mein Bruder und meine Schwester, ich frage uns alle, ob wir in dieser Endzeit solche werden wollen, die mit den Ängsten dieser Welt umzugehen wissen. Das heißt, die wissen, wie man das überwindet. Willst du das? Dann vertraue in einen allmächtigen Gott, in den du anfängst, nicht nur bei Zeit und Weilen, wenn es dir schlecht geht, zu beten und zu rufen, sondern ein regelmäßig beharrliches Gebetsleben zu führen. Das hat uns Jesus gezeigt. Dreimal, ganz klar, hat er dieselben Worte zu seinem Vater gebracht. Ein Bild des beharrlichen Gebetslebens. Aber vergiss dabei nie, dich gleichzeitig, währenddem du in deinem Gebete bist und ihn anrufst und ihn bittest, vergiss nie, dich vollkommen, ohne jeglichen Abstrich, auszuliefern, ihm, dem Herrn. Diese Übergabe soll in jedem Gebet, um was es sich auch handelt, der Grundton sein. Herr, das ist meine Not, das ist meine Angst. Du kannst. Ich bitte dich, dass du es tust. Wenn du es anders willst, dein Wille geschehe. Wenn wir diesen Weg beschreiten, dann glaube ich, dass wir dann Menschen werden, die Ängste und Beklemmungen in dieser Welt zwar verspüren, wir verspüren das täglich, aber die innerlich zu einer großen Ruhe gekommen sind. Warum? Du weißt, was auch geschieht, ich bin in des Herrn Hand. Was er tut, ist immer gut. Wissen Sie, das Höchste, was wir erreichen können hier auf Erden, nach meiner Erkenntnis, ist das, in großer Angst zu sein, in großen Anfechtungen zu sein und innerlich in der tiefsten Ruhe zu sein. Ruhen in Christus. Und das kann derjenige, der sagt, Herr, du kannst mich in diesem Moment von dieser Not befreien. Aber wenn es anders kommt, ich lege mich auf den Altar. Das bringt Ruhe. In der Welt habt ihr Angst, sagte Jesus Christus, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Glaubst du das? Dann lebe entsprechend diesem Glauben, indem du dich, gerade wenn dich die Angst beschleicht, einem allmächtigen Gott anvertraust. Durchs Gebet, durchs beharrliche Gebet und gleichzeitig, vielleicht zuerst, durch vollkommene Übergabe. Herr, dein Wille geschehe. Dann wirst du Ruhe und Stille erfahren im größten Sturm. Und das will Jesus dir geben. Es geht nicht immer darum, dass er uns sofort aus der Angst wegholt. Aber das Höchste, und ich sage es noch einmal zum Schluss, ist, dass wir lernen, seine Ruhe zu schmecken in den Anfechtungen. Das will er uns schenken. Das hat Jesus erfasst. Er hat gebetet, aber hat sich auf den Altar gelegt. Und er wurde erhört aus seiner Angst. Amen.
Zuflucht im Felsen Christus, sichere Zuflucht in stürmischer Zeit. Jesus, darf ich mich ganz überlassen, in den Gefahren ist er mein Freund. Ein sicherer Felsen, er kann nicht weichen, wie drohend sich auch die Wolke türmt. Er wird doch bleiben bis an das Ende, ich ruhe sicher, er mich beschirmt. Auf diesem Felsen hab ich gegründet die ewige Hoffnung und Seligkeit. Über die Tiefen ist er die Brücke von dieser Zeit in die Ewigkeit. Ein sicherer Felsen, er kann nicht weichen, wie drohend sich auch die Woge türmt. Er wird doch bleiben bis an das Ende, ich ruhe sicher, er mich beschirmt. Stürme auf Erden rasen, die Völker zittern vor Krieg und Not. Ich ruhe sicher, hab nicht zu fürchten, ich zieh zur Heimat, zu meinem Gott. Ein sicherer Felsen, er kann nicht weichen, wie drohend sich auch die Wolke türmt. Er wird doch bleiben bis an das Ende, ich ruhe sicher, er mich beschirmt. Weichen, wie drohend sich auch die Woge türmt. Er wird doch bleiben bis an das Ende, ich ruhe sicher.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema Vertrauen in den allmächtigen Gott in Angst. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf und dies vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD und andere mehr. Deshalb bleiben Sie dran!